Ja, wenn wir uns die Bedingungen der Novemberrevolution zusammen anschauen wollen, dann glaube ich, ist es ja entscheidend, sich zunächst erstmal das Kaiserreich selber so ein bisschen anzuschauen, das ja in dieser Revolution 1918 untergegangen ist. Und innerhalb des Kaiserreiches ist es auch sinnvoll, denke ich, dann die deutsche Arbeiterbewegung in den Blick zu nehmen. Innerhalb des Kaiserreichs war es ja um die Jahrhundertwende und Anfang 1900 zu einem Industrialisierungsschub gekommen. Mit welchen Umständen waren denn damals Arbeiterinnen und Arbeiter konfrontiert?
Folgt ein Industrialisierungsschub im Kaiserreich. Das heißt, es gibt auch eine gewaltige gesellschaftliche Umwälzung. Also es findet eine Urbanisierung statt und es nimmt auch die Arbeiterschaft insgesamt rapide zu. Also sie verdoppelt sich von 1890 bis dann kurz vorm Ersten Weltkrieg und beträgt dann quasi über 40% der erwerbstätigen Bevölkerung. Damals herrscht in den Betrieben noch ein sehr autoritäres Regime. Es gibt nicht sowas wie, was man heute kennt, so sozialpartnerschaftliche Einhegungen. Was es halt dann aber schon gibt, ist eine stärker werdende Gewerkschaftsbewegung, die in einigen Bereichen dann auch Tarifverträge durchsetzen kann. Aber das sind vor allem eher erstmal so kleinere Branchen, wo also die stark von Facharbeitern dominiert werden, aber sozusagen nicht in der Großindustrie, die damals immer mehr an Gewicht gewinnt.
Ja, verbunden mit dieser Industrialisierung wird ja Deutschland auch zunehmend zu einer ökonomischen Macht. Anfang 1900, das ist auch ein Zeitalter, in dem es eine zunehmende imperialistische Konkurrenz um die Kolonien gab. Das hat ja dann auch dazu geführt, dass es zu außenpolitischen Spannungen gekommen ist, die auch mit zum Ersten Weltkrieg geführt haben. Das ist ein Grund, warum auf Deutschland geschaut wurde, ins Deutsche Kaiserreich aus der Welt. Und es wurde aber auch aus ganz anderen Gründen dann nach Deutschland geschaut, nämlich eine gut organisierte Arbeiterbewegung in Gestalt der Sozialdemokratie. Wie würdest du denn die SPD in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg beschreiben?
Die SPD ist auf jeden Fall die größte Organisation der Arbeiterbewegung weltweit. Also die hat 1914 über 1 Million Mitglieder. Das ist einmalig zu dieser Zeit. Die Gewerkschaften haben sogar noch mehr, die haben 2 Millionen Mitglieder. Und die SPD ist nicht nur die größte Organisation der Arbeiterbewegung, sondern sie ist sozusagen auch das Zentrum der Zweiten Internationale. Also die marxistischen Debatten, die damals geführt werden, die finden vor allen Dingen in den Theoriezeitschriften der SPD statt. Die schaffen das auch sozusagen, sehr viele internationale Theoretiker anzuziehen, aber eben auch aus dem Grund, weil die wissen, dass sozusagen, wenn sie zum Beispiel in der Neuen Zeit schreiben, dann leisten sie unmittelbaren Beitrag zur Debatte in der marxistischen Theorie. Und das hat eine sehr große Ausstrahlung eben auch über Deutschland hinaus. Allerdings korrespondiert dieser organisatorischen Stärke und auch diesem theoretischen Ansehen keine reale Macht im Deutschen Kaiserreich selber. Also die SPD ist sozusagen von allen politischen Entscheidungszentren ausgeschlossen und entwickelt, man könnte sagen, sowas wie eine Gegenkultur zum Kaiserreich mit eigenen Vereinen, eigenen Parteizeitungen, die aber auch so ein bisschen die eigene Ohnmacht widerspiegeln. Und man könnte sagen, so die dominierende Theorie in der SPD ist damals das marxistische Zentrum. Und die Perspektive, auf die sich das bewegt, die trägt zwar sozusagen die Revolution vor sich her, aber die konzipiert keine revolutionäre Strategie. Also das wird wohl auch bezeichnet als revolutionärer Attentismus. Karl Kautsky hat es mal mit dem Satz zusammengefasst, die SPD ist eine revolutionäre Partei, aber keine Revolution machende Partei. Also weil man sozusagen die Revolution als so eine Art Naturgesetznotwendigkeit ansieht. Irgendwann bricht der Kapitalismus zusammen und das geschieht quasi fast von alleine aus. Und die Aufgabe eben der Parteien, der Gewerkschaften ist es bis dahin, die Massen zu organisieren und sich bereit zu halten.
Wenn du sagst, dass die SPD keine reale politische Macht gehabt hat im Kaiserreich, wie steht denn das im Verhältnis zu dem, dass ja dann durchaus aber Abgeordnete der SPD im Reichstag saßen, die ja dann auch eine Rolle gespielt haben später im Revolutionsgeschehen?
Also der Reichstag selber, der hat damals, das ist sozusagen nicht wie heute der Bundestag, dass der irgendwie Gesetze beschließt oder so oder die Regierung stellt, sondern die wird vom Kaiser ernannt. Der hat höchstens die Möglichkeit, Gesetze abzulehnen, beziehungsweise das Budget abzulehnen. Und die SPD ist damals zwar die größte Partei im Reichstag, aber sie wird quasi von allen anderen Parteien ausgeschlossen. Also die Mehrheit hat sie nicht, die absolute Mehrheit. Also sie hat keine Handlungsmöglichkeiten im Parlament. Allerdings werden die Wahlen trotzdem als so eine Art Heerschau betrachtet. Also die SPD eilt im Grunde genommen von einem Wahlsieg zum nächsten, was sie auch in ihrer Politik bestätigt. Es gibt einen anderen interessanten Aspekt in der Vorkriegszeit, wo sich diese Widersprüche widerspiegeln, das ist die sogenannte Massenstreikdebatte. Also da geht es im Kern darum, inwiefern man außenparlamentarische Aktionen für politische Zielsetzungen einsetzen kann, insbesondere den politischen Massenstreik. Das wird vor allem von der radikalen Linken verfochten, trifft aber innerhalb der Partei dann sehr schnell auf Ablehnung. Insbesondere, weil man eben auch die unkontrollierbaren Folgen von solchen Massenaktionen fürchtet. Also die gibt es durchaus in dieser Zeit. Es gibt große Streiks und auch große Straßendemonstrationen mit zum Teil gewalttätigen Auseinandersetzungen. Was aber in der Partei eher die Reaktion hervorruft, dass man sowas eigentlich ungern haben will, weil man eben auch befürchtet, dafür Anlässe zu liefern, zum Beispiel die Partei zu verbieten. Also man hat den Widerspruch, dass es auf der einen Seite sozusagen eine wachsende Arbeiterbevölkerung gibt, auch wachsende Massenaktionen, kollektive Aktionen auf der Straße oder in den Betrieben und gleichzeitig eine wachsende Organisation, die sich aber immer mehr davon distanziert. Und das sind sozusagen so Tendenzen, die bereits vor dem Ersten Weltkrieg einsetzen und die dann aber durch den Ersten Weltkrieg nochmal sehr stark zunehmen, also weil hier dann, also mit der Burgfriedenspolitik, auch eine weitgehende Integration der Partei in den wilhelminischen Staat erfolgt.
Genau, du hast jetzt schon den Beginn des Ersten Weltkrieges angesprochen und die Burgfriedenspolitik. Damit ist ja ganz eng verbunden ein Datum, nämlich der 4. August 1914. Das ist der Tag, an dem die Abgeordneten der Sozialdemokratie im Reichstag eben der Bewilligung der Kriegskredite zugestimmt haben. Und das ist ja insofern bemerkenswert, was auch immer man über die SPD im Kaiserreich sagen will. Sie hat davor eine antimilitaristische Position vertreten und hat immer verkündet, gegen den Krieg zu sein und ja auch gegen einen anstehenden Krieg, den man damals ja schon vorausgesehen hatte, da war die Sozialdemokratie immer dagegen. Jetzt stimmen die den Kriegskrediten zu. Wie kann man diese Entwicklung verstehen? Also was für eine Motivation, was für eine Entwicklung steht hinter dieser Zustimmung letztlich zum Ersten Weltkrieg?
Genau, das ist natürlich eine gute Frage. Das hat auch die Zeitgenossen damals schon sehr bewegt, weil das im Grunde genommen die wenigsten erwartet haben. Quasi im August, kurz vor dem Ausbruch des Krieges, gibt es noch große Antikriegsdemonstrationen. Allerdings ist die Parteiführung schon damals darauf bedacht, die möglichst eher in geschlossenen Räumen abzuhalten und also die Kritik eher sozusagen Richtung der Alliierten zu richten oder als Appell an alle zu richten. Die Entscheidung dann, den Kriegskrediten zuzustimmen, die kann man sich wahrscheinlich damit erklären. Also einerseits spielt da eine Rolle A, die Angst vor einem Verbot der Organisation. Allerdings hätte man dafür jetzt nicht unbedingt den Kriegskrediten zustimmen müssen. Es hätte wahrscheinlich gereicht, sich für neutral zu erklären. Da gab es schon ähnliche Vorgespräche mit dem Reichskanzler Bethmann-Hollweg. Aber natürlich auch dann sozusagen so eine Art patriotisches Pflichtgefühl, was dann vor allen Dingen in der Reichstagsfraktion der Parteispitze halt überhand nimmt. Also das wird argumentiert damit, dass man sich ja eigentlich jetzt in einem Verteidigungskrieg befindet durch die Mobilmachungen im zaristischen Russland. Und dann kann man eben auch auf solche Vorbilder wie August Bebel verweisen, der ja auch schon gesagt hat, gegen Russland würde er selber auch nochmal die Flinte schultern. Also es gibt in der Hinsicht schon eine Tradition in der Partei, dass man Verteidigungskriege nicht mehr grundsätzlich ablehnt. Vor dem Ersten Weltkrieg ist das eher noch der rechte Flügel, der das vertritt, der auch mental schon eher sozusagen der wilhelminischen Gesellschaft angekommen ist. Und das fasst jetzt aber eben auch einen großen Teil der Reichstagsfraktion und ist vormals eher noch sozusagen zentristische Flügel innerhalb der Partei.
Ich kann mir auch vorstellen, dass ja so eine Art Funktionärswesen mit dazu beigetragen hat, in dem Sinne, dass sie vielleicht das Gefühl hatten, okay, wir hatten bisher immer nur so eine pseudopolitische Funktion in diesem Reichstag, jetzt kommt die Regierung auf uns zu und fragt uns um Zustimmung. Vielleicht hat sowas ja auch mit einer Rolle gespielt.
Das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle, dass man jetzt sozusagen eine Möglichkeit sieht, tatsächlich auch auf Augenhöhe also mit der Regierung zu verhandeln und dann auch Zugeständnisse zu bekommen, indem man sozusagen seine Bereitschaft signalisiert, da eben im Krieg an der Seite eben auch der anderen Partei in der Regierung zu stehen. Das wird auch schon sehr früh so artikuliert. Die Funktionärslogik, die spielt sicherlich auch eine Rolle. Das ist auch eine Tendenz, die bereits vor dem Krieg zunimmt. Also es gibt eine immer stärkere Bürokratisierung, Zentralisierung der Partei mit ihrer wachsenden Größe. Und das fördert eben auch so eine Eigenlogik, dass es eben jetzt primär auch um den Organisationserhalt geht. Das andere Motiv ist dann eben auch, dass man eben zeigen will, dass man in der Not der Stunde eben an der Seite des Vaterlandes steht. Was durchaus nicht unbedingt repräsentativ für die gesamte Partei und ihre Mitgliedschaft ist. Also wie gesagt, es gibt vor dem Krieg noch große Antikriegsdemonstrationen, so wie das oft behauptet wird, dass jetzt auch die Arbeiterschaft durch die Reihen weg von der Kriegsbegeisterung erfasst wird, ist erstmal nicht der Fall. Also es kommt dann teilweise später mit den ersten Siegesmeldungen. Aber anfangs herrschen da eher noch große Befürchtungen. Aber es gibt sozusagen jetzt auch keinen aktiven Widerstand dagegen. Sonst herrscht eher eine große Desillusionierung, Resignation.
Eine analoge Entwicklung hat es ja auch innerhalb der Gewerkschaften gegeben. Du hattest das Stichwort der Burgfriedenspolitik schon angesprochen und da ist ein wesentlicher Bestandteil, dass die Gewerkschaften oder die Gewerkschaftsführung gesagt hat, okay, solange Deutschland sich in diesem Zustand des Krieges befindet, solange rufen wir zu keinem Streik auf und unterbinden auch sozusagen Arbeitskämpfe. Wie kam denn diese Position innerhalb der Gewerkschaften zustande?
Also in den Gewerkschaften setzt das sozusagen noch sehr viel früher ein als halt innerhalb der Partei, was zum Teil damit zu tun hat, dass tatsächlich die Gewerkschaften eher noch handlungspolitische Erfolge erzielen können, also eben mit den ersten Tarifverhandlungen, die sie in einigen Bereichen durchsetzen. Und genau, das führt dann eben auch dazu, dass man auch hier Angst davor hat, vor allem vor den negativen Konsequenzen, wenn man jetzt gegen die Kriegspolitik Deal machen würde. Und sich eben sehr früh darauf festlegt, dass man im Falle des Krieges auf alle Streiks und alle Arbeitskämpfe verzichtet. Was auch eine Vorentscheidung dann ist für die Bewilligung der Kriegskredite der SPD im Reichstag. Also die Gewerkschaften, die beschließen das bereits am 2. August. Das heißt, zwei Tage vor der Bewilligung der Kriegskredite dann.
Wir haben gesehen, die Gewerkschaften und die SPD haben den Ersten Weltkrieg mitgetragen, durchaus auch mit einer patriotischen Motivation. Jetzt gab es sowohl innerhalb der SPD als auch innerhalb der Gewerkschaften Stimmen, die mit dem Handeln der Spitze ihrer Organisation nicht einverstanden gewesen sind. Das waren die Kriegsgegner innerhalb der SPD, die dann, nachdem es ja zu einigen Ausschlüssen gekommen ist, Anfang 1916 die USPD gegründet haben. Und die USPD, die hatte mit den revolutionären Obleuten auch eine Verankerung innerhalb des gewerkschaftlichen Milieus, also ein oppositionelles gewerkschaftliches Milieu. Nun waren das ja Zusammenschlüsse, die vor allen Dingen getragen waren von der gemeinsamen Kriegsgegnerschaft. Wie würdest du denn, Dietmar, diesen politischen Charakter der USPD beschreiben?
Also die USPD war erstmal zunächst auf jeden Fall eine Antikriegspartei. Da haben sich im Grunde genommen alle Strömungen der Vorkriegssozialdemokratie wiedergefunden. Also insofern war das zunächst eine sehr heterogene Partei. Allerdings könnte man vielleicht die USPD trotzdem schon als eine Art Bewegungsflügel der ehemaligen Sozialdemokratie bezeichnen, weil sich gerade eben auch die aktiven Kriegsgegner in dieser Partei befunden haben, während der größte Teil des Parteiapparates, der eher so einen staatsintegrationistischen Kurs gefahren hat, der ist in der Mehrheitssozialdemokratie verblieben. Und die USPD ist eben auch dann vor allem dort stark, wo es im Ersten Weltkrieg große Streiks und Proteste gegen den Krieg gibt. Das sieht man dann auch nach der Novemberrevolution, also wo die USPD ihre Hauptzentren hat, das ist in den ganzen Industriehochburgen, wo es eben während des Krieges schon Streiks und Proteste gab, während sie in anderen Gegenden so gut wie nicht präsent ist.
Die USPD als eine Partei, die vor allen Dingen geeint ist durch die Kriegsgegnerschaft, interessant ist ja dann zu gucken, was hatte sie dann für eine Position zur Revolution. Ich hatte am Anfang, ganz am Anfang unseres Gespräches, die Matrosen schon erwähnt, die ja sozusagen so ein bisschen der Auslöser waren, also erst in Wilhelmshaven, dann in Kiel und von dort aus hat sich die Revolution innerhalb von kürzester Zeit verbreitet. Wie hat die USPD denn darauf reagiert? Wie stand sie zur Frage der Revolution?
Das ist auch zum Teil recht unterschiedlich. Allerdings kann man sagen, dass vielleicht so die aktivsten Revolutionäre, das sind vor allem USPD-Mitglieder. Nicht nur, aber die stellt sozusagen quasi das größte Kontingent. Und man könnte vielleicht ein bisschen zugespitzt formulieren, dass die USPD so diesen Satz von Kautsky von 1909, also die SPD ist eine revolutionäre, aber keine Revolution machende Partei, vielleicht noch am besten repräsentiert. Also die Partei selber macht die Revolution nicht, aber ihre Anhänger. Und sie ist dann durchaus auch bereit, dem einen politischen Ausdruck zu geben, und eben diese Revolution auch in Hinsicht von einer gesellschaftlichen Umwälzung weiterzutreiben, was aber sozusagen durchaus auch auf unterschiedliche Art und Weise dann versucht wird. Also das marxistische Zentrum, was in der USPD sehr stark ist, die setzen vor allem auf dann sozialpolitische Reformen, während sozusagen die Linke in der USPD, also die revolutionären Obleute insbesondere, auch der Spartakusbund noch, bis er sich dann von der Partei abtrennt, die wollen eher sozusagen einen kompletten Bruch mit den alten Strukturen, den alten Verhältnissen und treten eben für eine Räterepublik dann ein, also für eine Machtübernahme der in der Novemberrevolution entstandenen Arbeiter- und Soldatenräte.
Vielleicht können wir uns diese Konfliktkonstellation auch noch so ein bisschen anschauen. Also du hattest die USPD jetzt beschrieben als erstmal einen großen Zusammenschluss, wo sich ja sozusagen eigentlich alle unterschiedlichen Positionen der Vorkriegs-SPD wiederfinden. Sie sind vereint durch die Kriegsgegnerschaft. Es gibt aber solche Zusammenschlüsse wie die Gruppe Internationaler Kommunisten, aus der dann der Spartakusbund entsteht, der sich ja dann abspaltet. Ja, wie würdest du diesen Abspaltungsprozess vielleicht beschreiben oder die Grundlage dieses Konfliktes, der ja dann auszubrechen scheint?
Der Konflikt entzündet sich vor allem zwischen Spartakusbund und USPD-Führung. Von der Linken und vom Spartakusbund wird die MSPD schon sehr früh als Hort der Konterrevolution identifiziert und dann auch entsprechend angegangen. Und man fordert eben dann von der eigenen Partei einen Bruch und dass sich die USPD dann eher als revolutionäre Partei, die sozusagen eine entschlossene Weiterführung der Revolution anstrebt, dann positioniert. Und als das zunächst erstmal nicht möglich erscheint, da beschließt dann eben der Spartakusbund zusammen mit den internationalen Kommunisten Deutschlands, also aus der USPD auszutreten, eine eigene Partei zu gründen. Was dann die eigenen Führer, also Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, die schätzen das dann doch eher als eine verfrühte Aktion ein, weil sich paradoxerweise am gleichen Tag, an dem der Spartakusbund beschließt, aus der USPD auszutreten, die Mitglieder der USPD den Rat der Volksbeauftragten verlassen, also im Grunde genommen das passiert, was man vorher immer die ganze Zeit von der Partei gefordert hat. Das führt dann auch dazu, dass die KPD zunächst eine kleine Minderheit bleibt. Also auch die revolutionären Obleute, die wollen die Partei zunächst nicht verlassen, weil sie eben Angst haben, sich damit von den Arbeitermassen zu isolieren. Und tatsächlich ist es auch eher so, dass dann mit einer zunehmenden Enttäuschung über die Politik der Mehrheitssozialdemokratie, die dann vor allem so im Frühjahr 1919 einsetzt, nicht etwa die KPD oder der Spartakusbund davon vor allen Dingen profitiert, sondern es ist zunächst die USPD, die dann sozusagen die ganzen Mitglieder aufnimmt, die von der SPD enttäuscht sind, auch viele neue, die jetzt sozusagen durch den revolutionären Prozess auf die politische Bühne treten. Man könnte sagen, dass die USPD im Grunde genommen die revolutionäre Bewegung dann auch repräsentiert, also auch in ihren Widersprüchen, aber auch in ihrer Radikalisierung und in ihrer Entwicklung.
Ich denke, es gäbe für uns noch viel zu besprechen, auch sich anzuschauen, wie die Arbeiterbewegung dann eben aus der Novemberrevolution hervorgegangen ist. Ich will meine abschließende Frage auf so eine ganz bestimmte Konstellation beschränken, nämlich, dass im Zuge der Novemberrevolution ja dann in der Arbeiterschaft eine Parole ganz stark geworden ist, nämlich die Parole Ende des Bruderkriegs. Das heißt, ganz viele Leute an der Basis wollten ja, dass USPD und SPD sich dann im Angesicht der Revolution wieder zusammentun und dass da Einigkeit hergestellt werden soll. Das nach der Kriegspolitik und das zu einem Zeitpunkt, zu dem die SPD sich auch schon begonnen hat, sich mit der Militärführung zusammenzutun. Wie kam es denn zu dieser Arglosigkeit an der Basis gegenüber der alten SPD? Also warum auf einmal dieses Bedürfnis nach Versöhnung, wo eigentlich die SPD-Parteiführung vorher so derart versagt hatte?
Die meisten Leute sehen jetzt sozusagen den Grund, also nach der Novemberrevolution sehen die sozusagen erstmal keinen Grund mehr für die Spaltung, weil der Krieg ja jetzt eigentlich vorbei ist. Das ist sozusagen der ursprüngliche Grund, warum sich die beiden Parteien getrennt haben. Und dann ist es natürlich auch so, dass sich die Mehrheitssozialdemokratie sehr schnell als an die Spitze der Bewegung stellt und auch jetzt offensiv die Bildung einer Arbeiterregierung propagiert. Es ist jetzt auch nicht so, dass es jetzt sozusagen der SPD dann grundsätzlich von allen angekreidet wird, die Kriegspolitik vorher, weil es sind ja auch viele der Leute, die halt eben jetzt sich in der Revolution politisieren, die haben eigentlich eine ähnliche Entwicklung durchgemacht, also dass die anfangs vielleicht nicht unbedingt von Anbeginn an kriegsbegeistert waren, aber sich eben an dem Krieg beteiligt haben, da durchaus auch ihre Hoffnungen auf den Sieg Deutschlands reingesteckt haben und jetzt eben durch die Niederlage da politisiert werden. Und insofern sieht man da das jetzt auch jetzt nicht überall sozusagen als ein Problem. Aber selbst in Regionen wie zum Beispiel in Berlin, wo die Opposition während des Krieges sehr stark war, wo es große Streiks gegen den Krieg gab, da gewinnt die SPD jetzt massiv an Boden zurück. Und das hat, glaube ich, auch vor allen Dingen damit zu tun, dass viele zunächst nach dem Krieg eigentlich ihre meisten Erwartungen in die alte Sozialdemokratie stecken. Und das ist ja sozusagen durchaus nicht so, dass die SPD jetzt sich hinstellt und sagt, wir sind komplett gegen den Sozialismus oder sowas, sondern die sagen trotzdem noch, das ist unser Ziel, was wir sozusagen weiterverfolgen werden. Und in vielen Teilen deckt sich das zunächst auch mit den Aspirationen der revolutionären Bewegung. Allerdings gehen die Bestrebungen da weiter. Also tauchen auch Forderungen nach Sozialisierung, nach einer Vergesellschaftung der Produktionsmittel auf, nach einer Demokratisierung des Militärs, die dann in der Folgezeit enttäuscht werden. Aber das sehen die meisten Leute eben noch nicht in dieser frühen Zeit, sondern das erwartet man im Grunde genommen von einer Partei, die noch das Erfurter Programm formal als ihr Parteiprogramm besitzt, wo das eben tatsächlich auch zentrale Punkte sind. Und genau, man setzt jetzt eben darauf, dass nachdem Krieg und Kaiserreich überwunden sind, dass sich die alten zerstrittenen Flügel der doch eher noch in allen Köpfen präsenten Vorkriegssozialdemokratie wieder zusammensetzen und jetzt dieses Parteiprogramm umsetzen.